Wir sind in Lukas Kapitel 22, letzte Mal bis Vers 62 gekommen, das heißt, wir machen heute im Vers 63 weiter. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Jesus kommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und das stimmt mit dem biblischen Zeugnis überein. Ich lese euch nochmal vor eine Bibelstelle, die wir letztes Mal oder vor zwei Wochen auch gelesen haben. Philipper 2, Vers 9 heißt es: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird in der Ewigkeit mal keine Atheisten geben und keine Zweifler geben. Jeder wird sich beugen und Jesus bekennen. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30. Da steht: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, Paulus predigt hier zu den Heiden in Athen, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Johannes, Kapitel 5, ab Vers 22, da spricht Jesus. Und er sagt: Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Offenbarung Kapitel 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Da verherrlichte Jesus auf dem Thron über alles, der richtet. 2. Korinther 5. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also ohne Zweifel, nach dem Zeugnis Jesu und der Apostel, ist ganz klar, dass Jesus eines Tages richten wird. Er ist der, der alle Menschen richten wird. Er ist Gott. Er ist der große, herrliche, gerechte, heilige Gott. Höchste Autorität in diesem Universum, der Maßstab für alles, der Maßstab für richtig und falsch, der Maßstab für gut und böse. Und eines Tages wird jeder Mensch vor ihm stehen und er wird ein Richter sein. Und jedes Knie wird sich beugen und seine Autorität anerkennen. Und jeder wird Rechenschaft ablegen vor ihm für sein Leben und von ihm gerichtet werden. Heute in unserem Abschnitt werden wir vier Menschen bzw. Menschengruppen sehen, die Jesus gerichtet haben und die Jesus abgelehnt haben. Zuerst den Hohen Rat, das war das oberste Gericht der Juden, dann Pilatus, den römischen Statthalter, Herodes Antipas, der König war über Gebiet im Norden von Israel. Und zuletzt werden wir die Volksmenge sehen. Es waren alles Leute, die gedacht haben, sie richten Jesus. In Wahrheit sind sie eigentlich vor ihrem Richter gestanden. Und ich frage mich, wie die sich eines Tages fühlen werden, wenn sie vor Jesus stehen, um vor ihm gerichtet zu werden. Matthäus Evangelium hat der hohe Priester gesagt: Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Hier im Kapitel 23, Vers 3, wird Pilatus dieselbe Frage aus der heidnischen Sicht stellen. Und wir fragen, bist du der König der Juden? Und Jesus hat beide Male mit Ja geantwortet. Aber sie haben es nicht angenommen, sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihn verurteilt. Zuletzt wird der Pilatus die Volksmenge fragen, wollt ihr Jesus? Und sie werden schreien, nee, wir wollen nicht Jesus, wir wollen Barabbas. Kreuzige Jesus. Und mit ihrer Antwort haben sie nicht nur Jesus gerichtet, sondern sie haben vor allem sich selbst gerichtet. Und vor dieser Frage steht jeder Mensch. Willst du Jesus? Was wirst du mit Jesus tun? Jesus beansprucht ganz klar, Gott zu sein. Er beansprucht ganz klar, der Herr zu sein, der Messias, der Retter zu sein. Was wirst du mit Jesus tun? Wirst du ihn ablehnen oder wirst du ihn annehmen? Und deine Antwort wird nicht das ändern, wer Jesus ist. Jesus ist der, der ist, unabhängig, ob du es glaubst oder nicht. Aber deine Antwort wird dein Schicksal verändern. Es wird bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Himmel oder Hölle? In Gemeinschaft mit Gott oder getrennt von Gott? Eines Tages werde ich und du vor Gott stehen, vor ihm stehen, er wird auf seinem herrlichen Thron sitzen und wir werden auf die Knie gehen und seine Herrschaft, seine Richtervollmacht anerkennen. Und dann wird er dich und mich richten. Und er wird fragen, was hast du mit mir getan? Und er wird dich erinnern an deine Entscheidung hier in diesem Leben. Und es wird bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringst. Diese Entscheidung für Jesus ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und lass uns das ansehen, wie diese vier Gruppen von Menschen auf Jesus reagiert haben und lass uns von ihnen lernen, vor allem. Lukas gibt uns keinen detaillierten Bericht von den Prozessen Jesu. Er bringt die Dinge kurz auf den Punkt, hebt die Dinge für uns hervor. Zuerst haben wir den Prozess vor dem Hohen Rat. Im Vers 54 haben wir gelesen, Lukas 22, sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Wir wissen aus den anderen Evangelien, zuerst haben sie ihn zum ehemaligen Hohen Priester Hannas gebracht und dann später noch nachts zu dem amtierenden Hohen Priester Kaiphas. Das war das erste und das zweite Verhör. Hier lesen wir von den Misshandlungen, die sie Jesus zugefügt haben, im Vers 63. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Ich frage mich, wie die sich eines Tages im Gericht fühlen werden, wenn sie vor dem stehen, den sie verprügelt haben und verspottet haben. War eine brutale Misshandlung hier. Unser Körper kann viel aushalten, er kann viel durchmachen. Denkt an Sport, Fußballspielen, so Zweikämpfe, wo zwei Männer so aneinander prallen und auf einen Kopfball gehen und wir haben diese Reflexe, wenn irgendwo ein Ball oder was auf uns zukommt, dass wir zwinkern oder dass wir automatisch abwehren. Aber böse Verletzungen passieren, wenn wir die Gefahr nicht kommen sehen. Wenn wir von hinten attackiert werden, zum Beispiel beim Fußballspiel. Oder wenn wir von hinten abgeschossen werden oder von der Seite und wir sehen den Ball nicht. Das tut richtig weh. Hier haben wir Jesus, er ist gefesselt und sie verhüllen ihm das Gesicht. Und dann, na Prophet, sag uns, wer hat dich verprügelt? Wer war's? Haben ihn schwer verprügelt. Wir können uns vorstellen, dass Jesus da mit blauen Augen vor ihnen gestanden ist dann und aufgeplatzten Lippen, das Gesicht verschwollen. In Jesaja 62 wird gesagt, wie viele sich über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ich habe euch eine Folie mitgebracht. Die, wo zwei Bilder drauf sind, legst du die mal hin. Einfach als Illustration. Da seht ihr den Ort, wo wahrscheinlich das Haus von Kaiphas gestanden hat. Haben natürlich eine Kirche drüber gebaut, wie an alle interessanten Städten in Israel. Und drunter seht ihr das Gefängnisloch, wo Jesus wahrscheinlich seine letzte Nacht verbracht hat. Höhlen unter diesem Gebäude hier. In Vers 66 lesen wir, und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, Hohenpriester wie Schriftgelehrte, und führten ihn hin in ihren Hohen Rat. Der Hohe Rat bestand aus 71 Ältesten, und das war das höchste Gericht, der oberste Gerichtshof der Juden. Und die durften nur bei Tag Gericht halten. Also die haben ihn schon vorher verhört, und jetzt, als es Tag wurde, kamen sie nochmals so zur offiziellen Urteilsverkündung, zur offiziellen Gerichtsversammlung zusammen. Alles an dem Prozess war eigentlich illegal. Der legale Gerichtsort war im Tempel, öffentlich, nicht geheim im Haus des Vorsitzenden. Am Festtag, Passa, durften sie überhaupt nicht Gericht halten. Und eigentlich wollten sie Jesus ja nicht am Passafest festnehmen. Sie haben gesagt, nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Aber Jesus hat ihnen seinen Zeitplan aufgezwungen. Er ist das Lamm Gottes und er musste sein Opfer an dem Passafest vollbringen. Das Fest, das uns eigentlich an ihn erinnert, das vorausschaut auf seine Befreiung von unserer Schuld. Und dann, nachdem Jesus den Komplott aufgedeckt hat und zu Judas gesagt hat, jetzt ist die Zeit, Judas identifiziert hat als den Verräter, da mussten die schnell handeln. Also Jesus hat ihnen seinen Zeitplan aufgedrückt. Die Juden hatten auch das Gesetz, dass am selben Tag des Gerichts nur ein Freispruch erfolgen konnte. Ein Schuldspruch mussten sie bis zum nächsten Tag das überdenken. Ein Todesurteil konnte erst nach 3 Tagen ausgesprochen werden und in den Tagen mussten die fasten und beten. Aber hier sehen wir einen schnellen Schauprozess. Sie wollten Jesus noch vor 18 Uhr hinrichten. Da hat nämlich der Sabbat begonnen. Also sie wollten es noch vorher erledigen. Normalerweise in einem Gerichtsprozess mussten zuerst die Zeugen der Verteidigung aufgerufen werden. Hier gab es gar keine Zeugen der Verteidigung. Sie hätten hunderte Leute aufrufen können. Gelähmten, den Jesus geheilt hat, oder den Blinden, den er geheilt hat. Seine Jünger, sie haben nichts von dem getan. Und dann hatten sie natürlich falsche Zeugen. Das war auch illegal. Es ging ihnen nicht um Gerechtigkeit, es ging ihnen nicht darum, die Wahrheit herauszufinden. Das Ganze war ein politischer Prozess. Haben sie nur zum Schein gehalten. Das Todesurteil stand eigentlich schon fest. Ihr Entschluss war schon gefasst, dass sie ihn hinrichten wollten. Das haben wir schon im Kapitel 19 gelesen, im Vers 47, dass sie danach gesucht haben, ihn umzubringen. Also hier haben wir die erste Reaktion auf Jesus. Der Hohe Rat, die Leiter der Juden, waren von vornherein gegen Jesus eingestellt. Die wollten die Wahrheit gar nicht rausfinden. Waren einfach gegen Jesus eingestellt. Grund war Eifersucht. Haben Jesus als Konkurrenz gesehen. Viele Menschen haben dasselbe Problem. Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch über unser Leben. Jesus will nicht am Rücksitz sitzen unseres Lebensautos oder am Beifahrersitz oder gar im Kofferraum, wo wir ihn rausholen, irgendwann ab und zu mal sonntagmorgens, wenn es uns passt. Nee, Jesus will der Herr sein. Er will das Sagen haben in unserem Leben. Und viele Menschen leben nicht so, wie es Jesus gefällt. Und wenn sie ihn annehmen würden, dann müssen sie ihr Leben ändern. Und das wollen sie nicht. Und sie wollen Jesus nicht auf dem Thron ihres Herzens sehen, sondern wollen sie selbst sitzen. Sie wollen ihr eigener Herr sein. Also auch sie sehen in Jesus so eine unliebsame Konkurrenz zu sich selbst. Und was dann oft passiert ist, dass Leute intellektuelle Probleme vorschieben. Oh, ich kann nicht glauben, weil Evolutionstheorie oder warum lässt Gott Leid zu und bla 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 bla. Aber die Wahrheit sind, sie sind gar nicht interessiert an der Wahrheit. Ist gar nicht ehrlich. Sie befassen sich gar nicht ehrlich mit Jesus, weil sie haben ihre Entscheidung schon getroffen. Sie haben Jesus schon abgelehnt. Und sie wollen ihre Entscheidung nur mehr rechtfertigen. Wir wissen aus den anderen Evangelien, zuerst haben die Leiter der Juden versucht, Jesus zum Verbrecher zu stempeln. Das hat nicht wirklich gut funktioniert, weil sogar die falschen Zeugen sich widersprochen haben. Es ist schwer, einen Sündenlosen zum Verbrecher zu stempeln. Und Jesus hat nicht geantwortet. Lukas bringt uns hier nur den Höhepunkt. In Vers 67. Sie sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Wenn du der Messias bist, wenn du der Retter bist, dann sage es uns. Und das ist eine offizielle Sprache hier. In Matthäus 26, in der Parallelstelle, sagt der Hohepriester, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Sie nehmen Jesus hier offiziell unter Eid. Das heißt, Jesus war nach dem Gesetz verpflichtet, auszusagen. Und er war verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. So wie wenn heute vor Gericht jemand vereidigt wird. Wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Also zuerst ist hier eine Zurechtweisung eigentlich dieser Richter durch Jesus. Jesus sagt mit anderen Worten, die Verhandlung ist ein Witz. Wenn ich euch sagen würde, würdet ihr mir nicht glauben. Wenn ich euch fragen würde, würdet ihr mir nicht antworten. Ihr habt eure Meinung eh schon gefasst. Sie wussten, wer Jesus war. Johannes der Täufer hat ihn bekannt als Messias. Er hat gesagt, hey, dieser ist das Lamm Gottes. Hinwegnimmt die Sünden der Welt. Die Jünger haben Jesus als Messias bekannt. Jesus hat gesagt, meine Werke bezeugen, wer ich bin. Und das ist wirklich tragisch hier, oder? Hier ist der Messias, hier ist der verheißene Retter. Der Fokus eigentlich der ganzen Geschichte Israels. Das ganze Alte Testament läuft in ihm zusammen und weist auf ihn hin. Da ist die Hoffnung Israels personifiziert, im Messias, im Retter. Alle haben ihn herbeigesehnt und jetzt war er endlich da. Aber er war nicht so, wie die Leiter sich das vorgestellt haben, wie sie ihn erwartet haben. Sie hätten eigentlich niederfallen sollen hier vor ihm und ihm den Treueeid schwören sollen, ihm folgen sollen, aber sie waren nicht gewillt, ihre Autorität und ihre Position loszulassen. Tragisch. Und Vers 69 gibt ihnen Jesus die Antwort. Und er sagt, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Bezieht sich hier auf einen messianischen Psalm, den Psalm 110. Psalm von David. Wo er sagt, Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das Wort Herr, das erste Wort Herr, großgeschrieben, ist das Wort Jahwe. Jahwe spricht zu meinem Herrn, dem Messias, setze dich zu meiner Rechten, wird die Herrschaft mit ihm teilen. war offenbart im Alten Testament. Der Messias sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, er regiert mit ihm. Hier haben wir eine eindeutige Anspielung im Alten Testament auf die Göttlichkeit von Jesus. Und das wollten die Leiter natürlich nicht anerkennen. In Vers 2 heißt es weiter in dem Psalm: Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Vers 4, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also der Messias wird ein König und ein Priester sein. Und in Vers 6 heißt es dort, er wird richten unter den Nationen. Also der Messias ist der Richter. In Kapitel 20 haben wir gesehen, dass Jesus den Leitern der Juden eine Frage gestellt hat bezüglich diesem Psalms. Und er hat sie darauf hingewiesen, David nennt seine Nachkommen den Messias Herr, wie sie Gott Herr genannt haben. Und Jesus hat sie gefragt, ihr Theologen, ihr Leiter der Juden, wie könnt ihr das erklären? Wie erklärt ihr das? Was ist eure Antwort? Und ihr wisst, sie haben sich geweigert, ihm zu antworten. Und jetzt sagt Jesus, von nun an wird der Sohn des Menschen, das ist eine Bezeichnung, mit der sich Jesus immer wieder bezeichnet hat, von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Das war eine eindeutige Antwort auf ihre Frage. Bist du der Messias? Ja. Wieder diesen Psalm im Hintergrund. Messias wird zu Rechten Gottes sitzen und ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Impliziert hier auch, ich werde euer Richter sein. Vers 70, und sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, er sagt, dass ich es bin. Ja, Jesu Anspruch ist immer gewesen, Gott zu sein, der Sohn Gottes zu sein. Und Sohn teilt dieselbe Natur mit dem Vater. Die Juden haben das hier ganz klar verstanden, dass Jesus Göttlichkeit beansprucht. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Er hat beansprucht, die zweite Person des dreieinigen Gottes zu sein, selbe Natur wie der Vater zu haben. Der Vater hat ihn bezeugt, hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Die Dämonen, die er ausgetrieben hat, haben ihn bezeugt. Die haben geschrien, du bist der Sohn Gottes. Und wieder aus der Reaktion der Leiter hier sehen wir ganz klar, dass sie Jesu Anspruch, Gott zu sein, verstanden haben. War Gotteslästerung in ihren Augen. Stand die Todesstrafe drauf. Also Jesus hat ihnen hier ihren Grund geliefert, um ihn uns zu bringen. In Vers 71 lesen wir, sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Und die ganze Menge derselben stand auf und sie führten ihn hin zu Pilatus. Sehen wir die zweite Person. Den Juden war es nicht mehr erlaubt, die Todesstrafe selber zu vollstrecken. So kurz davor, also um 30 nach Christus herum, haben die Römer den Juden das Recht genommen, selbst die Todesstrafe zu vollstrecken. Das musste auch so sein, weil Jesus musste von den Römern hingerichtet werden. Denn es war im Alten Testament offenbart, dass der Messias gekreuzigt werden wird. Im Psalm 22, genaueste Beschreibung, die wir haben in der Bibel über eine Kreuzigung. Hunderte Jahre zuvor, bevor Kreuzigung überhaupt erfunden war, da wird gesagt im Psalm 22, Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Jüdische Hinrichtungsart, was war das? Steinigung, genau. Römer haben gekreuzigt. Gott hat es hunderte Jahre zuvor vorhergesagt. Es zeigt uns, dass das nicht irgendwie ein Zufall war, das Ganze. Oder ein menschliches Werk, ein rein menschliches Werk. Nee. Es zeigt uns, dass der souveräne Gott, der uns unendlich liebt, hier seinen Erlösungsplan ausführt. Also sie führten ihn zu Pilatus. Pilatus war der Statthalter des römischen Kaisers über die römische Provinz Judäa und Samaria von 26 bis 36 nach Christus. Pilatus war bekannt als ein harter, kalter, brutaler, grausamer Kerl, der keine Geduld hatte mit den Juden. Normalerweise hat er eigentlich in Caesarea gewohnt und hatte da seinen Palast, aber zur Festzeit, zum Passafest, ist er nach Jerusalem gekommen mit extra Soldaten, extra Verstärkung, um dafür Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Da waren ungefähr 1 Million Menschen in Jerusalem versammelt und war oft eine beliebte Gelegenheit zur Rebellion gegen die Römer. Bibelkritiker haben lange Zeit gesagt, dass die Bibel falsch ist, dass diese Geschichten erfunden sind, weil man in der Geschichte nichts über Pilatus gefunden hat. Die haben gesagt, oh, das ist so eine Legende, eine erfundene Person. Bis dann ein Stein in Caesarea gefunden wurde, auf dem geschrieben steht, Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, errichtete ein Gebäude für den Kaiser Tiberius. Hier auf dem Foto seht ihr eine Nachbildung dieses Steins. Das Original steht im Museum in Jerusalem. Hat wieder mal gezeigt, dass die Bibel wahr ist. Bis jetzt hat die Geschichte immer die Bibel bestätigt. Das ist Gottes Wort. Evangelisten haben uns nicht nur die Wahrheit gesagt, was historische Ereignisse und Personen angeht, sondern auch die Wahrheit über Jesus Christus. Hier bringen sie Jesus vor Pilatus. Und sie fingen aber an, ihn zu verklagen. Und natürlich konnten sie vor Pilatus, dem römischen Richter, keine religiösen Gründe anführen. Da hätte er sie nur ausgelacht. Die Römer hatten hunderte Götter, das hätte ihn überhaupt nicht interessiert. Also sie mussten Jesus hier Verbrechen gegen den römischen Staat und den Kaiser vorwerfen. Und sie werfen ihm hier 3 Dinge vor. Diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt. Also erstens ist ein Aufrührer gegen Rom. Und er wehrt dem Kaiser Steuern zu geben. Zweite Anschuldigung, er weigert sich Steuer zu zahlen und ihr wisst, das ist die größte Sünde in jedem Staat. Indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Also der hat sich als König eingesetzt, ohne Rom, um Erlaubnis zu fragen. Zumindest das zweite war gelogen, ne? Oder die ersten 2 Dinge. Jesus war kein Aufrührer. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Aber Jesus hat beansprucht, ein König zu sein. Kein irdischer König, kein irdisches Reich. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat dem Pilatus gesagt. Aber er ist ein König. Lukas gibt uns wieder nur die Kurzfassung von dem Verhör. Er bringt das Ergebnis auf den Punkt. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass Pilatus Jesus zwischendrin reingenommen hat, reingerufen hat, in das Prätorium, in sein Haus und ihn privat befragt hat. Vers 3 haben wir die Zusammenfassung. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er beantwortete ihm und sprach, du sagst es. Ja, eine klare Antwort. Und dann im Vers 4 haben wir den offiziellen Richterspruch von Pilatus. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Wieder, das ist eine offizielle Gerichtssprache. Pilatus verkündigt hier offiziell unschuldig. Freispruch. Eigentlich hätte er ihn freilassen müssen. Vers 5, sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst an jenen Tagen in Jerusalem war, zu einem Fest. Pilatus hat sich gefreut, als er gehört hat, dass Jesus ein Galiläer war. hat sich gefreut, hat gedacht, oh super, jetzt kann ich diesen lästigen Fall abschieben. Und er hat ihn zu Herodes gesandt. Das ist die zweite Reaktion auf Jesus, die wir hier sehen. Der Pilatus war jemand, der eine Entscheidung über Jesus abschieben wollte, der eine Entscheidung ausweichen wollte. Viele Menschen tun das. Sagen, oh ja, Jesus ist okay, der war ein guter Mensch. Ja, okay, aber er hat behauptet, Gott zu sein, er hat behauptet, ein Retter zu sein. Ah, okay, ich weiß nicht, ich bin zurzeit zu beschäftigt mit meiner Arbeit oder der Schule oder meinen Hobbys, meiner Karriere, den Kindern. Irgendwann mal, wenn ich in der Rente bin, wenn ich auf dem Totenbett liege, irgendwann mal denke ich über Jesus nach. Nicht heute, nicht jetzt. Nee, du weißt nicht, wann du stirbst. Und wenn du stirbst, dann ist es zu spät. Die Bibel sagt uns ganz klar, hier in diesem Leben ist die Zeit, die Entscheidung zu treffen. Nach deinem Tod stehst du vor Jesus als dem Richter. Und Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Du kannst, wenn es zu Jesus kommt, nicht neutral bleiben. Keine Entscheidung treffen heißt eine Entscheidung treffen. Sag mal, du hast eine Reise gewonnen. Hier Skiurlaub in Österreich. Der Bus fährt am Mittwoch um 7 Uhr früh ab. Du sagst, ah, ich weiß nicht, soll ich das annehmen, soll ich das wirklich machen? Ah, überleg noch. Kommt der Montag, denkst ja, naja, ist ja noch Zeit. Kommt der Dienstag, ah, bin mir nicht sicher, irgendwie würde ich ja schon gern, aber ah, ich weiß nicht. Mittwoch, ah, 6 Uhr früh, 7 Uhr fährt der Bus, ah, ich bin mir echt nicht, ah, ich weiß nicht, 7 Uhr fährt der Bus ab. Ohne dich. Du hast eine Entscheidung getroffen, indem du keine Entscheidung getroffen hast. Genauso ist es mit Jesus. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Du kannst Jesus nicht ausweichen. Und Pilatus wird es herausfinden, dass Jesus wie ein Bumerang ist. Er kommt wieder zurück. Aber erstmal hat er ihn abgeschoben zu Herodes. Das ist die dritte Person, die wir hier sehen. Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen. Der war unter römischer Herrschaft der Fürst über Galiläa und Perea, das Gebiet im Norden von Israel. Und Herodes hat regiert von 4 vor Christus bis 39 nach Christus. Wer sagt? Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Herodes war nicht wirklich an der Wahrheit interessiert. Der war nicht wirklich daran interessiert, sich wirklich auf Jesus einzulassen oder schon gar nicht sich von Jesus retten zu lassen oder Jesus als Herrn zu akzeptieren, sich ihm zu unterwerfen. Herodes wollte unterhalten werden. Das ist das Dritte, die dritte Reaktion auf Jesus, die wir sehen. Herodes wollte unterhalten werden von Jesus. Hey, mach ein bisschen den Kasperl für mich, mach ein paar Wunder, zeig, was du kannst. Aber Jesus hat nie Wunder getan, um zu unterhalten, sondern um Menschen heil zu machen. Jesus, unterhalte mich. Kennt ihr Christen, die in Gemeinden laufen, um unterhalten zu werden? Nicht wirklich, um Jesus zu begegnen, um ihn anzubeten, um auf ihn zu hören, in ihr Leben sprechen zu lassen, sondern um unterhalten zu werden. Ich brauche ein bisschen Show, ein bisschen Kick sonntagmorgens. Das war die Einstellung von Herodes. Hey Jesus, ich will dich kennenlernen, weil ich habe gehört, hey, du hast Power. Bei unserer Gemeinde, da geht's voll ab hier, Zeichen und Wunder. Aber wollte nicht auf ihn hören, wollte ihm nicht nachfolgen. Nicht sein Leben ändern. Vierter Punkt ist, vierte Reaktion auf Jesus: Herodes hatte die Stimme Gottes in seinem Leben zum Schweigen gebracht. Gott hat in sein Leben gesprochen durch Johannes den Täufer, größten Propheten des Alten Testaments. Herodes hat die Stimme zum Schweigen gebracht. Warum? Der Grund war, Herodes hatte die Frau seines Bruders geheiratet, hatte den seine Frau, das war eine Stiefnichte von beiden noch dazu, aber hatte dem seine Frau ausgespannt und hat mit ihr einen Ehebruch zusammengelebt. Und Gott sprach zu ihm durch Johannes den Täufer und wies ihn zurecht. Johannes der Täufer hat gesagt: Hey König, es ist dir nicht erlaubt, deines Bruders Frau zu haben. Was hat Herodes getan? Hat er Buße getan? Ist er umgekehrt? Nee, er hat ihn einsperren lassen. Hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und anfangs hat er Johannes noch respektiert. Er hat gewusst, er ist ein heiliger Mann. Er hörte ihm gerne zu. Er war überführt. In Markus 6 lesen wir das. Wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, steht da, und er hörte ihn gern. Aber Herodes hat nicht reagiert auf die Überführung durch Gott, auf die Überführung seines Gewissens, und er ist abgestumpft. Und er ist hart geworden. Das kann mit jedem von uns passieren, wenn wir die Stimme Gottes, wenn wir unser Gewissen verdrängen. Und dann wisst ihr, was passiert ist. Zum Schluss hat Herodes Johannes enthaupten lassen, auf Wunsch einer Bauchtänzerin, die ihn betört hat, hat er die Stimme Gottes zum Schweigen gebracht. Und das Traurige, das Tragische ist hier: Jesus hatte ihm nichts zu sagen. Vers 9, er befragt ihn aber mit vielen Worten, er jedoch antwortete ihm nichts. Jesus hat ihm nichts mehr zu sagen. Pass auf, reagier, wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott dich überführt, dass du nicht so hart wirst, dass du eines Tages nicht mehr hören kannst. Und Gott vielleicht sagt: Okay, ich respektiere deine Entscheidung. Und er spricht nicht mehr zu dir. Vers 10, die hohen Priester und die Schriftgelehrten standen nun auf und verklagten ihn heftig. Die waren frustriert. Die wollten, dass Herodes Jesus richtet, aber er wollte nur unterhalten werden. Der hat diese hohen Priester und diese Ältesten Israels, den Hohen Rat, scheinbar völlig ignoriert. Und dann, als Jesus nicht antwortete, war Herodes verärgert und verspottete ihn und hatte seinen Spaß dran, ihn zu misshandeln. Vers 11, als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Frag mich, wie Herodes sich fühlen wird, wenn er eines Tages vor Jesus stehen wird, als seinem Richter. Manche Leute machen sich über Gott lustig. Manche machen sich über Jesus lustig. Ich frage mich, wie die sich fühlen werden. Und Herodes sandte Jesus zu Pilatus zurück. Da haben wir den Bumerang. Herodes hat nicht mal versucht, Jesus zu richten. Der Hohe Rat konnte dem den Buckel runterrutschen, hatte keinen Respekt vor irgendjemanden, kümmerte sich gar nicht um den Rechtsfall hier. Herodes war so ein zynischer Sadist, der wollte einfach nur unterhalten werden. Und als Jesus sich nicht zum Kasperl gemacht hat für ihn, da hat er ihn misshandelt und hat sich auf seine Kosten lustig gemacht und hat ihn zurückgeschickt zu Pilatus. Vers 12, Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Das war das einzig Positive hier. Die Feinde Jesu sind versöhnt worden. Herodes hat sich wahrscheinlich geehrt gefühlt, dass er Pilatus, der eigentlich über ihm stand, ihm den Fall abgetreten hat. Und weiß nicht, vielleicht hat Herodes es geschätzt, dass ihn wieder Pilatus ihn wieder zurückgeschickt hat. Vielleicht hat er das als Unterwerfung von Herodes gewertet, oder vielleicht war er nur dankbar, dass er da irgendwo ihm geholfen hat, scheinbar. Aber jetzt ist Jesus wieder da. Hier, der Pilatus, der es wegschieben wollte, der keine Entscheidung treffen wollte, ist wieder konfrontiert. Er sitzt in der Klemme. Er wusste, dass Jesus unschuldig war. Er hatte Jesus eigentlich schon freigesprochen. Eigentlich hätte er ihn gehen lassen sollen. Aber die Juden haben es nicht hingenommen. In Johannes 19 lesen wir, die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Also sie haben ihm gedroht. Und hier haben wir den Pilatus. Er ist hin und her gerissen zwischen seinem Gewissen, zwischen der Wahrheit, zwischen dem, was er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Und er wusste, die Gerechtigkeit hat verlangt, dass er Jesus freilässt, aber auf der anderen Seite war der jüdische Mob. Und Pilatus wusste, diese Leiter, die können hier eine Riesensache, einen Riesentumult anzetteln an ihrem Fest. Und den konnte sich Pilatus eigentlich nicht mehr leisten. Pilatus konnte sich keinen weiteren politischen Schnitzer leisten, der hatte sich schon zu viel geleistet. Wie gesagt, der Pilatus hatte nicht viel Geduld mit den Juden, hatte nicht viel Feingefühl im Umgang mit ihnen. Als er zum ersten Mal nach Jerusalem eingezogen ist, haben seine Soldaten ihre Banner mit nach Jerusalem getragen. Haben die Römer normalerweise nicht getan, aus Rücksicht auf die religiösen Gefühle der Juden, dem Pilatus war das egal. Die haben ihre Banner mitgenommen mit ihren heidischen Götzenbildern, römischen Adler obendrauf. Und die Juden haben es als Götzen angesehen und es gab einen Riesentumult am Tempelberg. Dann 2 Jahre später hat der Herodes ein Aquädukt bauen lassen nach Jerusalem und um es zu finanzieren, hat er einfach den jüdischen Tempelschatz ausgeraubt. Hat sich den Opferkasten mitgenommen. Das hat wieder zu einer Rebellion geführt, die der Pilatus blutig niedergeschlagen hat. Der hat ihnen einfach gezeigt, wer hier der Herrscher ist. Und dann einige Monate vor dem Verhör Jesu hat Pilatus seine Soldaten mit 9 Schilden ausgestattet. Und auf diesen Schilden war das Abbild von Kaiser Tiberius und das Abbild von oder eine Inschrift an heidnische Götter. Und die Juden haben das wieder als Provokation gesehen. Für die war dieser Kaiserkult, Römer haben den Kaiser ja auch als Gott oder gottgleich verehrt, der Kaiser Augustus, der Erhabene. Und für die Juden war das ein Gräuel. Und es gab wieder einen Tumult. Und diesmal sind die Juden bis nach Rom gegangen und haben sich beim Kaiser beschwert. Und der Kaiser hat den Pilatus zurechtgewiesen, hat gesagt, Pilatus, noch so ein Schnitzer und du bist dein Job los. Das war die Situation von Pilatus. Außerdem wurde noch ein Mentor von Pilatus in Rom hingerichtet. Also Pilatus wollte und konnte sich keinen weiteren Schnitzer im Umgang mit den Juden erlauben. Er saß in der Klemme. So wie jeder von uns dann und wann mal in so einer Klemme sitzt. Wo wir die Entscheidung haben, wirst du für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für das, was du weißt, dass es richtig ist, einstehen? Oder wirst du Kompromisse eingehen. Vielleicht sogar andere aufopfern, damit du keine Unannehmlichkeiten hast. Stehst du für die Wahrheit ein, auch wenn es dir Nachteile bringt? Oder stehst du dir selbst näher und opferst auch mal andere auf, wenn es bequem für dich ist? Was ist dir wichtiger, die Wahrheit oder deine eigene Haut? Oder in Bezug auf Jesus ist der 5. Punkt, wirst du für Jesus aufstehen? Selbst wenn es nicht populär ist, selbst wenn es dir Nachteile bringt, dich was kostet. Hier haben wir Pilatus. Eigentlich war Pilatus in dieser Situation hier der Herr über Tod und Leben. Er war der Richter, er konnte entscheiden. War der Herrscher, aber er wird zum Getriebenen. Getriebenen von einem Mob. Verliert hier alle Autorität eigentlich. Die ignorieren einfach seinen Richterspruch. Und er versucht alles, um Jesus freizugeben, aber er hat nicht das Rückgrat, um den Leitern der Juden zu widerstehen. Und jetzt im letzten Abschnitt hier im Vers 13 versucht er eine neue Strategie. Als aber Pilatus die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte. Seht ihr, jetzt kommt eine dritte Gruppe hinzu, das Volk. Er öffnet jetzt diese Sitzung und ladet das Volk mit ein. Es hat nicht funktioniert, Jesus an Herodes abzuschieben. Jetzt versucht er, die Entscheidung an das Volk abzuschieben. In der Hoffnung, dass das Volk eine andere Meinung über Jesus hat als die jüdischen Leiter. Vers 14. Er sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Also er wiederholt nochmal seinen Richterspruch hier vor aller Öffentlichkeit jetzt. Dieser ist unschuldig, erklärt nochmal Jesu Unschuld. Freispruch. Vers 17, ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Das war jetzt völlig ungerecht. Wenn Jesus schuldig war, dann sollte er ihn verurteilen. Wenn Jesus unschuldig ist, dann soll er ihn freilassen. Das war so eine Konzession an die jüdischen Leiter. Herodes hat sich gedacht, aber wenn die jüdischen Leiter Jesus leiden sehen, dann wird das vielleicht ihren Hass befriedigen und dann werden sie sich vielleicht zufrieden geben damit. Vielleicht hat er auch versucht, Mitleid für Jesus beim Volk zu erregen. Vers 17, die ganze Menge schrie aber zugleich und sagte, hinweg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Sie hatten eine Tradition damals, dass die Juden sich einen Gefangenen aussuchen durften am Passafest und der wurde losgelassen. Und Pilatus schränkt jetzt ihre Wahlmöglichkeit ein, gibt ihnen nur zwei Möglichkeiten. Jesus oder Barabbas, den schlimmsten Verbrecher, den er in seinem Gefängnis hatte. In Matthäus steht, er war ein berüchtigter Gefangener. Hier lesen wir im Vers 19, der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Also Barabbas war eigentlich all das, wofür sie Jesus angeklagt haben. Er war ein Aufrührer, ein Rebell, er war ein Mörder, vielleicht war er sogar ein falscher Messias. Und Pilatus hat sich sicher gedacht, oh, das Volk wird sicher Jesus wählen vor diesem Barabbas. Aber Vers 18 lesen wir, die ganze Menge schrie aber zugleich und sagte, hinweg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Warum haben sie das getan? Sie waren manipuliert von den Leitern. In Markus 15 lesen wir, die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Die sechste Reaktion auf Jesus. Das Volk lehnte Jesus ab, weil sie manipuliert waren. Denkt ihr, dass wir manipuliert werden heutzutage? Jesus abzulehnen? Ohne Zweifel. Wenn in der Schule gelehrt wird, Gott hat die Welt nicht erschaffen, sondern die Schöpfungskraft des Zufalls, was für ein Widerspruch in sich selbst. Wenn Evolution als Tatsache gelehrt wird und nicht nur als Theorie und die Alternativen verschwiegen werden. Wer hat es hinterfragt, Evolutionstheorie, das in der Schule gelernt hat? Ich nicht, ich habe es einfach gefressen. Der Lehrer sagt, es ist die Wahrheit. Wir sind manipuliert. Denkt an Medien oder Filme über die Bibel oder Jesus, Sakrileg und andere pseudowissenschaftliche Dokumentationen. Dass es angeblich nicht wahr ist, was die Bibel sagt. Wir werden manipuliert. Und ich hoffe, ihr plappert nicht einfach nur das nach, was ihr von anderen hört oder gehört habt,
sondern ihr forscht selber nach. Ihr lest selber in der Bibel nach. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Menschen die Bibel kritisieren, ohne sie je gelesen zu haben. Immer wieder, wenn man mit Leuten spricht, oh, die Bibel ist voller Fehler. Ja, okay, zum Beispiel, zeig mir einen. Das ist nicht ehrlich. Leute sind manipuliert. Hier der Plan von Pilatus, das Volk zu befragen, geht ordentlich nach hinten los. Die Volksmenge schrie aber zugleich und sagte, hinweg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat er diesen denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihn mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihren Willen. Hier haben wir die Herrschaft des Mobs. Es ist furchtbar, wenn das passiert. Der Mob hat sich durchgesetzt. Wie so oft, nicht die, die Recht haben, nicht die Gerechtigkeit, nicht die Wahrheit, sondern die, die am lautesten schreien. Ist oft so. Als die Fristenlösung eingeführt wurde zum Beispiel, war den meisten Menschen klar, dass es ein Unrecht ist. Die große Mehrheit war eigentlich dagegen, aber da war diese kleine, radikale, laute Gruppe, die hat sich durchgesetzt. Dasselbe ist diese Woche in Österreich passiert, als diese kleine Gruppe von homosexuellen Aktivisten die sogenannte Homo-Ehe durchgesetzt hat. Die, die am lautesten schreien, setzen sich durch. Und das ist traurig hier. Pilatus, der eigentlich die Macht hatte, der Jesus schon freigesprochen hatte, der Jesus frei lassen sollte, war zu feige, um sein gerechtes Urteil durchzusetzen. Hat sich gedacht, wenn es drauf ankommt, dann bin ich mir selbst der Nächste. Und Leute, das ist der ultimative Götzendienst. Vielleicht hat Pilatus gesagt, hey, ich konnte Jesus nicht freilassen, ich musste mich ja selber verteidigen. Ich hätte meinen Job verloren, wenn ich gerecht gehandelt hätte. Na und? Was einen höheren Stellenwert? Gerechtigkeit oder ein guter Job? Die Wahrheit oder ein bequemes Leben? Jesus oder deine Position? Wie diese Menschen, die wir heute hier gesehen haben in unserem Text, steht jeder einzelne von uns. Stehst du vor dieser Frage? Was wirst du mit Jesus tun? Wirst du ihn ablehnen oder wirst du ihn annehmen? Wirst du ihn ablehnen wie diese Leute hier? Wie wirst du antworten? Und warum? Hast du Vorurteile? Bist du voreingenommen gegen Jesus, dass du ihm nicht mal eine faire Chance gibst in deinem Leben? Oder willst du ausweichen wie der Pilatus? Entscheidung aus dem Weg gehen. Bist du einer, der Unterhaltung sucht, statt Wahrheit wie Herodes, der sich lustig macht über Jesus, der ihn nicht ernst nimmt? Hast du die Stimme Gottes zum Schweigen gebracht in deinem Leben? Bist du nicht bereit, die Kosten zu bezahlen? Bist du einfach manipuliert? Ich bete, dass Gott dir Klarheit gibt, dir die Augen öffnet durch den Text heute Morgen hier, durch die schlechten Vorbilder, die wir hier sehen. Und erinnert euch, am Ende sind nicht wir die, die Jesus richten, sondern er ist der, der uns richten wird. Und die Hauptfrage wird sein, was hast du mit Jesus gemacht? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In der Apostelgeschichte haben die Apostel bezeugt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und der Apostel Johannes bringt es so auf den Punkt, er sagt, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ganz kurz noch. Unsere Bibelstunde heute Morgen wäre nicht komplett, wenn wir uns dann noch einen letzten Mann anschauen würden. Das ist Barabbas. Ihr versteht genug Griechisch, um zu verstehen, was der Name Barabbas bedeutet. Was bedeutet Bar? Sohn, genau. Denkt an Simon, Bar Jonas. Was bedeutet Abba? Papa, Vater. Also wer ist Barabbas? Er ist der Sohn des Vaters. Ein paar alte Manuskripte überliefern sogar, dass der Vorname Jesus war. War ein sehr populärer Vorname damals. Jesus, der Sohn des Vaters. Interessant. Dieses Kreuz, das auf Golgatha stand, dieses dritte Kreuz zwischen den zwei Verbrechern, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, das war eigentlich das Kreuz, das für Barabbas aufgerichtet wurde. Er war schuldig. Er hat den Tod verdient. Er saß in der Todeszelle. Aber dann ist ein anderer gekommen. Jesus, der Sohn des himmlischen Vaters, und hat seinen Platz eingenommen. Er, der schuldlos war, hat seine Stelle eingenommen. Ist an seiner Stelle gestorben. Und im Gegenzug wurde Barabbas freigelassen. Und das ist was, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getan hat. Für die Sünden von jedem Einzelnen von uns. Wir sind Barabbas. Es war unser Kreuz. Und Jesus hat unseren Platz eingenommen, hat die Konsequenz für unsere Schuld an unserer Stelle auf sich genommen und getragen, damit wir es nicht tun müssen. Er hat unseren Platz eingenommen auf unserem Kreuz, damit wir seinen Platz einnehmen können und Kinder Gottes werden können. Und zu Gott rufen können und sagen, Abba, Papa. Du kannst gerettet werden und Vergebung erhalten. Und wirklich diese heilsame Gemeinschaft mit Gott und die Freiheit der Kinder Gottes erfahren, wenn du dich Jesus anvertraust. Das Einzige, was du tun musst, ist dieses Geschenk annehmen, das Jesus dir anbietet. Und das tust du durch Glauben. Dass du zu ihm kommst und deine Schuld bekennst, sagst, ja, ich bin ein Sünder. Stimmt, dass du umkehrst davon, von dir selbst, von deiner Selbstgerechtigkeit und dass du ihn und das Werk, das er am Kreuz für dich getan hat, persönlich für dich annimmst. Hat das jeder schon getan hier? Ich möchte heute Morgen eine Gelegenheit geben. Wenn du das noch nie getan hast und du weißt in deinem Herzen, ja, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und ich weiß, dass ich mir den Himmel nicht verdienen kann. Und mir ist klar geworden, dass Jesus es für mich getan hat. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen als mein Erlöser und mein Herrn. Wenn du dich dafür entscheiden möchtest, es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott allein, dann heb einfach kurz die Hand als Zeichen. Bekenn, ja, ich will. Ich will Jesus in meinem Leben. Gibt es jemanden, dass ich heute entscheiden möchte? wichtigste Entscheidung deines Lebens. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Ich danke dir, dass wir das feiern dürfen, gerade in dieser Zeit. Und Gott, ich bete einfach um große geistige Klarheit. Dass jeder Einzelne wirklich erkennen kann, wo und wie er mit dir steht. Dass wir geistige Klarheit haben. Wir wissen ganz klar, dass du der Richter bist, Herr. Das sagst du ganz klar in deinem Wort. Dass du der einzige Weg bist, der einzige Retter. Und da bitte ich um ganz große Klarheit, dass jeder für sich erkennen kann, ob er sich wirklich schon bekehrt hat. Das wirklich für sich persönlich angenommen hat. Nicht nur religiöses, sondern wirklich von neuem geboren. Von oben her. Weil er sich dir geöffnet hat. Und dir anvertraut hat. Gib uns große geistige Klarheit, Herr. Und gib uns Mut, zu dieser Klarheit und zu der Wahrheit und zu dir zu stehen, Jesus. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.